Ja, ich habe heute Mittag um 1 Uhr mein Gartenhäuschen, das hat ja nur 2 auf 2 Meter, aber wir haben es über den Winter geschafft, so die Sachen reinzustopfen, dass man quasi an nichts mehr rankam. Und ich beim Rausräumen dachte ich schon, ich habe gar keine Lust dazu. Und dann war alles so weit draußen, da hat mich mein Nachbar abgehalten. Da haben wir uns darüber unterhalten, was unser Nachbar alles gebunkert hat. So. Und dann dachte ich, weißt du was, wenn du mich jetzt noch weiter abhältst, dann lasse ich alles stehen und liegen. Und dann war ich so dankbar, als danach installed, gelbe Säcke, eingeräumt und man kommt wieder an alles ran. Dann dachte ich so, wow, jetzt freue ich mich richtig wieder zu wissen, dass ich in meine Gartenhütte reinkomme. Manchmal haben wir so Dinge, die schieben wir vor uns her oder an die wollen wir nicht rangehen, weil sie unbequem sind. Und manchmal fordert uns Gott an Dinge heraus zu arbeiten und am Ende stellen wir fest, hey, es ist eigentlich besser wie vorher. Eigentlich ist es ja total klasse. Und ich kann auf einmal wieder aufatmen, durchatmen und habe ganz neue Perspektiven. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich muss so anfangen. Bei den Ranger, wir haben einen Jungen in unserem Ranger-Team. Wenn wir irgendwo auf dem Camp waren und es geht gerade los, ist er innerhalb von 1,5 Stunden hat er schon 2-3 Mal sich so verletzt, ist beim Sunny, dass wir den am liebsten an einem festbinden, dass die Arme nichts mehr bewegen können, an einen Baum hochziehen und warten, bis alles aufgebaut ist. Oder am besten, bis das Camp rum ist, weil der kriegt ja überhaupt nichts hin. Der Ralf weiß, wen ich meine und denkt sich so, der dich meine ich nicht. Oder wie ich von anderen gehört habe, da ist es so, das ist ja klar, dass du mit diesem Nachnamen, da passieren dir einfach immer solche tölpelhafte Sachen, dass du was umstößt und so. Das ist ja sowas von klar. Das ist eigentlich immer Gleiche mit dir. Oder Kinder kriegen in der Schule schon mit so, ist ja typisch, der kriegt das eh nicht hin. Und so ist das Erstaunliche, dass wir Menschen eine Programmierung manchmal schon mitkriegen und uns wundern, warum das so viel Wahrheit und Macht über uns bekommt. Jemand hat wohl mal Folgendes, dem ist auch sowas passiert, so etwas umgestoßen, aus Versehen, und dann sagte die Person, meine Mutter hat schon immer gesagt, dass ich so ungeschickt bin. Und ich glaube, sie hat recht. Ich sollte auf keinen Fall etwas studieren mit großer Verantwortung. Und vielleicht haben wir selber auch schon mal solche Dinge erlebt, wo wir wie blockiert sind, weil solche Sachen einfach uns passieren oder wiederholt passieren. Und dann schieben wir es auf Murphys Gesetz oder unsere Tollpatschigkeit und so weiter. Und die Frage ist, solche und ähnliche Aussagen, die prägen sich immer tiefer in das Bewusstsein ein. Und besonders dann, wenn man sie immer und immer wiederholt bekommt. Ich bin ja der Jüngste von 7 Kindern und es war ja irgendwie klar, dass meine älteren Geschwister mir zumindest immer, der Nächstältere ist 4 Jahre mir voraus gewesen und der Älteste 11 Jahre. Und das heißt, dass ich da mich immer gefühlt habe wie der kleine Dumme. Und dann bist du echt so an dem Punkt, wo du dann irgendwann diese Wahrheit für dich komplett glaubst. Ich habe das nicht gecheckt. Ich bin ja in der 1. Klasse. Ich kann gar nicht so viel können wie die in der 4. oder 5. Klasse. Und doch bist du so, also wie programmiert gewesen, oder ich in meinem Fall, und merkte, das sind wie Wahrheiten, die man sich irgendwann mal so aneignet. Und irgendwann als erwachsener Mann muss man dann feststellen und sagen, das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn jetzt meine Geschwister anguckt, dann stell fest, ich bin gar nicht dümmer wie die, nur anders. Ich bin nur anders. Ich habe andere Schwerpunkte. Aber solche Aussagen können sich immer wieder tief in Menschen hineinbewegen. Und mir kommt es dann auch manchmal so vor, wie wenn Menschen vor mir sitzen, ich predige und ich das Gefühl habe, dass während ich predige, sagen die Leute, du kannst eigentlich predigen, was du willst. Ich glaube ja doch nur das, was ich schon immer zutiefst über mich oder über Gott glaube. Kannst du sagen, was du willst? Ich höre dir gar nicht zu. Ihr nicht, aber wenn ich so bei anderen Gemeinden manchmal bin. Und die Frage ist, selbst wenn diese Aussagen nicht wahr sind, werden sie mein Leben prägen, wenn ich sie glaube, solche negativen Botschaften. Und das ist eigentlich was total, das ist total schade, weil dann habe ich wenig oder kein Selbstvertrauen, um Herausforderungen anzunehmen und zu ergreifen. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass unsere Umwelt eher mit negativen als mit positiven Botschaften in unser Leben hineinstrahlen? Das fängt so in der Schule oder im Kindergarten an, merkt man, irgendeinem Kind passiert was, dann tun gleich drei andere Kinder nicht sagen, oh, wie schade, dass dir das passiert ist, und gleich so ein Hehe, so Hehe. Und das zieht sich so wie durchs Leben durch. Und natürlich, auch die Nachrichten wissen, nur negative Botschaften sind gute Botschaften, die sich verkaufen lassen. Die gute Botschaft lässt sich nicht verkaufen. Und leider ist es auch so, dass selbst bei uns Christen sich manchmal deshalb auch das gesunde Selbstbewusstsein eher Mangelware ist. Sicher, wir wissen auch, zu Jesus kommen ja nicht unbedingt immer die Coolen und die Starken, sondern eher Leute, die mühselig und beladen waren. Und zu denen darf ich mich auch wirklich dann dankbar dazugesellen. Ja, ich war nicht der große Checker im Leben, aber ich bin als jemand gekommen, der durch Jesus vielleicht ganz neu eine Aufrichtung, Perspektive und eine Eigenwahrnehmung dadurch erst geschenkt bekomme, wenn ich begreife, wie sieht Gott mich überhaupt? Wie denkt Gott eigentlich über uns und wie redet Gott über uns? Glaubst du, dass Jesus zu dir sagt, du bist eigentlich echt eine Pfeife? Du kriegst ja eh nichts gebacken. Würde so Gott über dich denken? Und warum denkt er nicht so über dich? Weil er der liebe Gott ist, der dir nicht die Wahrheit sagen möchte? Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir es nicht mit dem lieben Gott zu tun haben, der denkt, der würde die Wahrheit gar nicht verkraften, sondern weil er eine Wahrheit über uns kennt, die wir so vielleicht noch gar nicht ergriffen haben. Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott sieht uns als sein Werk an. Als ich den Schuppen aufgeräumt hatte, da habe ich zu Dani gesagt, guck mal mein Werk an. Ich war stolz darauf. Wenn ich was baue, dann bin ich da stolz drauf. Dann sage ich, guck mal, was ich gemacht habe. Wenn ich, egal ob es eine Sandburg ist, gut, die kriege ich nicht so hin, habe ich auch nicht so viel Lust dazu. Merke ich, finde es echt schade. Neulich haben wir mal eine gebaut und dann habe ich gemerkt, das kostet mir echt Überwindung. Und doch war ich dann eigentlich stolz, etwas gemacht zu haben. Wenn ich was mit meinen eigenen Händen mache, dann ist es so, weil ich mache mir Gedanken, ich widme mich dem, ich kreiere was. Gott sagt über uns, wir sind sein Werk. Gott sieht uns als sein Werk an. Und wenn Gott etwas macht, dann ist es gut, schön und vollkommen. Leute, Gott macht nichts unvollkommen. Wir dürfen uns als Geschöpfe Gottes wahrnehmen. Wenn wir also in Christus sind, dann sind wir sein Werk. Und dieses Werk, dieses Meisterwerk Gottes hat einen Auftrag. Ich möchte da nochmal bei dem Werk, bei dem Meisterwerk bleiben. Wenn der große Meister etwas macht, dann ist es ein Meisterwerk. Weil es quasi Chefsache selber war. Nicht irgendjemand hat sich hier drum gekümmert, sondern Gott selber. Und dann sagt er, Leute, das ist mein Werk. Ich habe es aus meiner Hand gemacht und ich bin auch stolz darauf, weil würde ich nicht stolz darauf sein, dann würde ich es nicht als meines benennen. Kaum einer sagt, ja, das ist zwar von mir, aber ich finde es total hässlich, sondern er sagt, ich habe es gemacht. Und so sagt Paulus hier, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu Jesus zu guten Werken. Und der Auftrag lautet also, wir haben einen Auftrag und der Auftrag lautet, gute Werke zu tun. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung und da hängen wir manchmal wie blockiert drin. Ich glaube, dass wer letzte Woche die Predigt vom Lasso verpasst hat oder nicht zugehört hat, der sollte sich die noch mal online anhören, weil die war so gut. Und jetzt ist es so, dass wir das definitiv unterscheiden. Wir kommen nicht als Sünder und sagen uns, oh, da ist Jesus. Wie komme ich jetzt hier in Verbindung mit ihm? Und dann so, ich könnte ja gute Werke tun. Und dann fange ich an mit guten Werken und ich werde Kaffee ausgeben, ich tue mir einen Putzdienst einbringen, obwohl ich hier mit dem Laden nur gar nichts zu tun habe. Ich helfe bedürftigen Menschen beim Einkaufen. Ich bin, wo auch immer Gutes tun, gehe ich denn zu Jesus und sage, guck mal, was ich alles Gutes gemacht habe, darf ich jetzt zu dir kommen? Das meint Gott auf keinen Fall. Wenn ich das mache, dann sind es meine eigenen Werke, die ich Gott vorweisen mag. Guck mal, hilft das, um mit dir in Kontakt, in Begegnung zu kommen? Aber wenn wir als Gottesgeschöpfe handeln, dann passiert nämlich Folgendes. Dann komme ich so, wie ich bin, mit meiner Schuld, mit meinem mangelnden Selbstwertgefühl, mit meiner Sünde, mit meiner Ablehnung gegen andere Menschen, gegen mich. Und dann drehe ich mich zu Gott hin und sage, ich bin ein Sünder, ich habe versagt. Würdest du mir deine Gnade schenken? Und dann sagt Jesus, so wie du bist, ja, mach ich. Und daraus passiert dann Folgendes, dass ich zu seinem Werk werde, in Christus Jesus bin und dann kommt der Auftrag, ey, mach was aus deinem Leben, mach. Sei bereit, einen Unterschied in dieser Gesellschaft zu bewirken. Und dann lautet der Auftrag, gute Werke zu tun, aber als Gereinigte gereinigt im Sinne von Jesus, von unserer Schuld, vergeben, freigekauft. Und dann ist so, dass der Alltag quasi, das geht mit morgens los und es ist mit dem letzten mit dem ins Bett gehen, dass wir einen Auftrag haben, geschaffen zu guten Werken. Mir ist es vor 2 Jahren, ist es mir passiert, bin ich nachts mit unserem Hund nochmal durch die zum Gassi gehen, letzte Runde machen und dann sehe ich, dass ein Nachbar seine Garage auf hatte. Aber es war schon nach 12. Und dann jetzt da klingeln und sagen, die Garage ist auf. Oder könnte sagen, geht mir nichts an. Wahrscheinlich wollte der das so. Und lauf einfach weiter. Dann war hin und her gerissen und dachte, wenn jetzt aber rangehen, dann macht die zu. Und dann war die erwischt. Und dann heißt, was machst du hier? Und ich glaubte keiner, ja, ich wollte nur die Garage. Und dann zu denken, ja, jetzt bin ich im Interessenkonflikt. Und dann haben wir gedacht, egal, ich möchte nicht, dass mein Nachbar ausgeraubt wird oder beklaut hat, nur weil ich feige war. Und dann habe ich mir echt so ein Herz gefasst, habe so ganz leise die Garage zugemacht und dachte mir, ich laufe jetzt langsam weg und damit, wenn jemand kommt und so, dann kann ich sagen, also ich habe hier gerade die Garage zugemacht. Ja, dass wir als Christen, ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass wir nämlich sagen, ich übernehme da ein Stück weit mit Verantwortung. Wir müssen nicht durch die ganze Wohngegend gucken, wo sind nachts die Garagen auf und macht sie zu, aber versteht ihr das Prinzip? Manchmal auch selbst, wenn es unpopulär wäre, etwas zu machen und nicht sagen, ist mir egal. Es gibt so viele andere gute Werke, die wir tun können. Ich glaube, da muss ich euch nicht Beispiele bringen. Das kann jeder selber ergreifen. Gott gibt uns nicht nur einen Auftrag, er gibt uns auch die Mittel, die Befähigung, den Auftrag auszuführen. Wir sollen nicht unsere Werke vollbringen, sondern die Werke, die Gott schon vorbereitet hat. Wir wandeln darin, was Gott vorbereitet hat. Und das ist auch so spannend. Ich muss nicht etwas machen, was nicht meiner Befähigung, meinem Temperament entspricht, sondern ich darf in etwas hineinwachsen, was Gott vorbereitet hat. Und das befreit mich auch so, dass ich nicht getriebener bin, von einem schlechten Gewissen gute Werke zu tun, sondern ich kann sagen, Jesus, was hast du heute für mich vorbereitet? Also ich finde, das befreit unheimlich. Das macht auch total Spaß. Weil Menschen kommen dann und sind meistens dankbar dafür, wenn wir bereit sind, im Auftrag Gottes gute Werke zu machen. Wir haben uns gerade die Tage unterhalten, Ralf und ich, und haben auch gesagt, Gott hat keine Hände, Gott hat keine Füße. Also, was macht er? Er gebraucht unsere Hände. Er gebraucht unsere Füße. Wir sind quasi, wäre jetzt vielleicht etwas abschätzig, aber meine ich gar nicht so, wir sind der Handlanger Gottes. Oder die rechte Hand, Assistent. Kommt gleich auf einen anderen Gedanken. Man könnte auch also sagen, wir sind wie Schauspieler, versteht es bitte richtig, die das Drehbuch kennen, dem Drehbuch folgen und den Anweisungen des Regisseurs folgen. Stell dir vor, da kommt der Meisterregisseur, hat etwas vorbereitet, sagt, ich habe einen Plan, hat das im Buch geschrieben mit 66 Büchern. Das Drehbuch kennen wir manchmal noch nicht so gut. Und dann gibt der da eine Vision, eine Perspektive. Hey, guck mal, da ging's los. Hier sind verschiedene Zeitetappen gewesen. Ab der Apostelgeschichte 29 bist du dran. Wie viele Kapitel hat Apostelgeschichte? 28, genau. Ab Apostelgeschichte 29 sind wir dran. Und jetzt hast du die Möglichkeit, da eine Rolle einzunehmen. Willst du das auch? Und ich habe durch diese Zeit, die wir mit Heaven's Gates, Hell's Flames, dem Mitmachtheater für Kirchengemeinden, wo die Dani und ich so schon seit vielen Jahren immer wieder Leute antrainieren, und Regie führen für ein Theaterstück, da stellen wir ganz oft fest, was ist ein Profi und was ist ein Laie. Und der Laie, der will sich gar nichts sagen lassen. Der tut sich so schwer, da eine Regieanweisung zu übernehmen. Und je professioneller der Schauspieler war, und das haben wir echt festgestellt, bei so Leuten, die hier und da schon mal in der Gemeinde ein Anspiel gemacht haben von Willow Creek, die konnten sich hier nichts sagen lassen, die wollten immer selbst performen. Aber als wir in Wien mit ausgebildeten Schauspielern und Opernsängern zusammen gespielt haben, gewirkt haben, waren die ganz dankbar für jede Regieanweisung und haben auch immer in der Interaktion versucht zu klären, war das so okay? War das in deinem Sinne? Wie könnte ich es besser machen? Was hältst du von dem Gedanken? Und auf einmal dachte ich so, ich glaube, Gott möchte uns herausrufen, als Meisterwerke wie Profis zu handeln. Nämlich, dass wir entsprechend auch in der engen Interaktion mit ihm auch unseren unseren Tagesablauf gehen oder planen. Er hat ein Drehbuch mit klaren Aussagen gegeben und da steht klar, was er als gute Werke bezeichnet. Und dann lauschen wir noch in der intimen Gemeinschaft mit ihm, des Gebetes in der Anbetung auf die Anweisung des großen Regisseurs. Und ich bin manchmal so traurig, dass uns das so verloren gehen kann. Gibt's Menschen, die rennen schon einfach in die christlich richtige Richtung, aber wo ist tatsächlich dieser Dialog des Hinhörens, was hat Gott eigentlich da vorbereitet? Natürlich muss ich nicht für jede einzelne Aktion überlegen, Gott möchte so, dass ich das mache oder nicht. Ganz banal, so wenn sich Leute anziehen, dann suchen sie sich auch einfach Sachen raus und wissen, dass sie die, in welcher Reihenfolge sie das anziehen müssen. Und so gibt's auch Dinge in unserem Leben, da muss ich nicht nachfragen, Gott, muss ich das jetzt, wie soll ich es machen? Sondern da geht's ja um die Herzenshaltung. Wie ist die Grundstimmung, wie Gott handeln würde, dass wir, und wie sollen wir da handeln? Wir sind geschaffen, gute Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Ja, manchmal wird von einem Schauspieler alles abverlangt. Er wird gefordert, er wird ermutigt, ja manchmal bis an die Grenzen herausgefordert, aber immer unter der sicheren Regie des großen Meisters. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich, also wer eine Vorliebe für irgendwelche Actionfilme hat oder so, und dann guckst du dir das ganze Chaos an, das da quasi im Film passiert, und dann weiß man aber, du kannst also drauf gehen, dass die beim Drehen nichts dem Zufall überlassen, sondern dass egal welches noch so chaotisch herumschwirrende Teil oder so bei der Explosion, das ist alles so präzise geplant und nichts passiert da irgendwie versehentlich. Und für uns ist da so dieses Bildfeuerwerk und wir denken so, da muss doch eigentlich schon beim Drehen der eine oder andere gestorben sein. Und dann denke ich so, wow, wie krass ist es, wenn wir begreifen, dass Jesus der große Meister, der Regisseur ist, der uns manchmal quasi in herausfordernde Situationen hineinwirft und dass er dann trotzdem sagt, dass er uns so sicher hält, wie es Paulus im Römer sagt, dass wir niemals tiefer fallen können, als wie in Gottes Hand. Nichts kann uns trennen von der Liebe. Ja, der Heilige Geist, unser Beistand, wird uns zusprechen. Er wird sagen, du schaffst das, wenn du dies im Vertrauen, dass es die Wahrheit ist, an und dass wir es, wenn wir es annehmen, dann können wir davon frei werden, von negativen, einengenden Aussagen deiner Vergangenheit. Dort hat Gott hat uns geschaffen und er rüstet uns aus, was er in uns hineingelegt hat. Und ich glaube, das ist so, wer von uns kann denn schon sagen, dass er schon voll in der Berufung Gottes drin lebt, oder wäre es nicht total wertvoll, noch zu sagen, hey, ich bin dabei, das mehr und mehr rauszufinden, dass ich den Tag beginne und sage, Gott, was sind heute die guten Werke, die du vorbereitet hast? Und wie kann ich in dem wandeln, was du vorbereitet hast? Und wenn du der große Regisseur bist, wisst ihr, irgendjemand sagt dir mal, Gott spielt in meinem Leben überhaupt keine Rolle. In meinem Leben spielt Gott keine Rolle. Er ist der Regisseur. Merkt ihr, das ist ein Unterschied. Manchmal wollen manche ein Leben führen, so ein bisschen christlich, wäre eigentlich schon toll, wenn da Gott so eine Rolle in meinem Leben spielt. Aber das wird nicht unbedingt Gottes Anspruch sein, sondern er als der Meister würde gern haben, dass wir in seiner großen Rettungsaktion eine wichtige Rolle übernehmen. Ich möchte so hineinfragen, während wir so eigentlich schon Richtung Abendmahl denn auch gehen. Was denkst du über dich? Was denkst du über dich selbst? Und was traust du dir nicht zu, was dir vielleicht andere zutrauen? Das andere ist die Frage, was hält uns manchmal davon ab, in den Werken zu gehen, zu wandeln, die Gott zuvor bereitet. Und während wir so über diese zwei Fragen nachdenken, möchte ich echt dir Mut machen. Sagen, ja, ist heute vielleicht der Tag, an dem ich mich da von Gott ganz nah herausfordern lasse, dass ich nicht in der Isolation und der Ignoranz lebe. Ich lebe ja irgendwie nur für mich und für die Kinder, die mir vielleicht anvertraut sind, sondern ich darf an dem Platz, an dem ich bin, etwas verwirklichen, was Gott schon vorher vorbereitet. Hey, was hält dich davon ab, in den Werken zu wandeln? Stell dir vor, du wandelst in den Werken, die Gott vorbereitet hat, in deiner Firma, an deinem Arbeitsplatz, an der Schule, in der Universität, wo du bist. Ich hatte, glaube ich, erzählt, dass ich letzte Woche bei der Polizei war, musste eine Anzeige starten, weil jemand auf meinen Namen eine Reise gebucht hat, die ich zwar toll finde, aber nicht gebucht habe. Und dann denke ich mir so, warum muss ich da bei den Polizisten sitzen und dem eine Anzeige erstatten? Ich weiß ja gar nicht, gegen wen. Und wir sitzen da beieinander und unterhalten uns eine Stunde lang und wir kommen dann echt drauf über den christlichen Glauben, über Jesus, über die Ewigkeit, das ewige Leben. Und dann sagt der Polizist zu mir in Dieburg bei der Polizeistation, sagte, ich könnte sofort diese Anzeige hier einfach beiseite räumen und wir unterhalten uns nur noch über den Glauben. Und ich sitze da und denke, ich hätte den Mann nie kennengelernt, wenn mir das nicht passiert ist. Vielleicht ist das gute Werk, in dem ich jetzt wandle, nicht hier rumjammern, dass mir so ein Umstand passiert ist, sondern was kann Gott daraus machen an Begegnung schenken und an Gespräch mit Menschen, die sonst nie einen Zugang zu mir bekommen hätten. Vielleicht erlebst du solche mühseligen Dinge und die sind frusterzeugend und sagst dir, darauf hatte ich sowas und überhaupt keine Lust. Aber vielleicht hat der Meister eine Verabredung vereinbart dadurch, wo er dir die Gelegenheit gibt, mit und zu jemand zu sprechen. Wisst ihr, ich halte nichts davon, dass wir möglichst viel durch den Kakao gehen, durch schwierige Zeiten gehen, damit Gott, weil er sich darin verherrlichen mag. Ich würde mir wünschen, dass uns vieles erspart bleibt. Und doch ist es so, dass wenn die Dinge passieren und du vielleicht daraus gestärkt hervorgehst, dass die Leute dich bewundern und sagen, wie kann das sein, dass du durch so eine miese Zeit gegangen bist, gedisst oder gemobbt oder sonst irgendwas oder persönliche Rückschläge erlebt hast, wenn Finanzkrise Geld kaputt gemacht hast, egal was. Und dann sagen die, und wieso hast du trotzdem so eine Freude und Zuversicht in Gott? Was denkt ihr, was das für ein geniales Zeugnis ist? In den guten Werken, die Gott vorbereitet hat, anstatt zu sagen, hey, mein Leben war immer einfach, weil ich mit Jesus war, bin ich auf der Sonnenseite des Lebens gesurft und dann verachtend und dir geht's schlecht, weil du nicht an Gott glaubst. Damit wird keiner einen Zugang zu Jesus finden, wird nur denken, ja, du warst gepampert. Und dann könnte man sagen, wie bei Hiob, wart nur, was passiert eigentlich mit dir, wenn es mal nicht so rund läuft im Leben? Ist dann immer noch die Zuversicht und die Begeisterung über Gott da? Möchte ich. Jesus, Ich glaube, dass das ein ganz wertvoller, wichtiger Aspekt ist, dass du Werke vorbereitet hast, in denen wir wandeln sollen. Und das Erste und Wichtigste ist erstmal, Jesus, dass wir lernen, ein gesundes Selbstbild zu bekommen, dass wir uns als geschaffene Werke von dir, als Meisterwerke wahrnehmen und ergreifen und sagen, ich muss nicht in meinen Schwächen festhängen, ich muss nicht mit meinen Versagen herumhängen und mir Lügen anhören und glauben, die nicht deiner Wahrheit entsprechen. Wenn du etwas machst, ist es wunderbar, großartig und gut. Und als solche wollen wir uns wahrnehmen in Christus. Und Jesus, ich bete echt, dass wir lernen hinzuhören, was sind die Werke, die du vorbereitet hast, dass wir darin wandeln, zu deiner Ehre. In Jesu Namen, ich bete echt, dass wir Freigesetzte sind, die sich ausstrecken danach. Und Jesus, ich möchte beten, dass wir hier heute Abend lauter Leute sind, die bereit sind, History Maker zu sein. Die bereit sind, einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen, dass wir von hier ab jetzt ganz anders in der Intimität, in der Ausrichtung, in der Perspektive unseren Christsein leben, unser alltägliches Leben ergreifen, weil wir wissen, als du, der Meisterregisseur, überlässt nichts dem Zufall und hast für uns etwas vorbereitet, von dem wir noch nicht mal zu träumen gewagt haben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und so möchte ich uns einladen, dass wir einfach diesen lassen wir das übernehmen mit dem Abendmahl, dass wir auch diese Intimität mit Gott auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir Abendmahl feiern und uns auf das Gott verschenkt sich in uns. Und an das sollen wir denken, bis er wiederkommt. Halleluja.